ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg. Jetzt geht's wirklich los in Brandenburg. SPD und CDU haben ihre Ministerinnen und Minister im Amt. Die neue Regierung beginnt mit der Arbeit. Heute Vormittag gab es Ernennungsurkunden und Vereidigung. Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat dazu im Landtag 6 Stimmen aufgenommen, wie sie die vielleicht wichtigsten Worte des Tages sagen.
Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Ich schwöre,
ich schwöre.
Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.
Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.
Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.
Egal ob mit oder ohne göttlichen Beistand, der Eid im Landtag besiegelt das Ministeramt für die 6 Neuen im Kabinett. Wobei eigentlich nur 3 davon wirklich neu sind. Die anderen 3 gehörten der Landesregierung schon als Minister in anderen Ressorts an. Einer der 3 Neuen ist der neue Innenminister und Vizeregierungschef Jan Redmann von der CDU.
Ist natürlich ein sehr besonderer Tag, auch weil ich natürlich weiß, was vor uns liegt. Welche Aufgaben wir jetzt haben, welche Aufgaben auf mich ganz persönlich auch zukommen. Da habe ich hohen Respekt vor dieser Aufgabe. Und insofern gehe ich in diesen Tag sehr freudig, aber natürlich auch ein bisschen angespannt.
Ebenfalls neu am Kabinettstisch ist Redmanns Parteikollege Gordon Hoffmann als Bildungsminister. 10. Klasse gerade so bestanden, abgebrochene Lehre, später Abitur auf dem 2. Bildungsweg, staatlich anerkannter Erzieher. Der 47-jährige Prignitzer kennt das Bildungssystem aus verschiedenen Perspektiven.
Es ist tatsächlich so, dass mein ehemaliger Klassenleiter, Herr Giske, mir direkt geschrieben hat und mir auch gesagt hat, dass er sehr, sehr stolz drauf ist, dass sein ehemaliger Schüler am Ende doch noch irgendwo angekommen ist.
Auch für den ehemaligen Judo-Sportschüler und Ex-Präsidenten des Deutschen Judo-Bundes, Daniel Keller, war der Weg ins Brandenburger Finanzministerium nicht unbedingt vorgezeichnet. Allerdings war der Weg vom Wirtschaftsministerium, das er zuletzt leitete, nicht allzu weit.
In Mathe. Also ich würde sagen, Mathe war schon einer meiner Leistungsfächer und da war ich auch ganz gut aufgestellt und habe eine große Affinität zu Zahlen und freue mich auf die neue Aufgabe.
Und die heißt in den nächsten Monaten vor allem sparen und kürzen, denn die Brandenburger Kassen sind mehr als leer. Keller folgt im Finanzministerium auf den ehemaligen Arbeitsrichter Robert Krumbach, der sich nun in die Bereiche Verkehr, Infrastruktur und Landesplanung einarbeiten muss.
Sicher das Fahrrad, aber ich nutze auch gerne den Zug oder den Bus und das Auto kommt auch nicht zu kurz, aber das Lieblingsmittel ist das Fahrrad.
Als Krumbach Ende 2024 Finanzminister wurde, hatte er noch ein BSW-Parteibuch. Das hat er inzwischen wieder gegen das von der SPD getauscht.
Das ist für mich persönlich wichtig, aber für die Ernennung als Minister war es unwichtig.
Auch Martina Clement, die neue Brandenburger Wirtschaftsministerin, wird derzeit öfter nach ihrem Parteibuch gefragt. Denn auf dem steht CSU.
Ich bin ja auch in Berlin mit meinem Parteibuch etwas exotisch, sage ich mal, gewesen. Hat offensichtlich der inhaltlichen Arbeit an der Stelle auch nicht geschadet.
René Wilke wiederum saß mal für die Linke im Landtag, war dann parteiloser Oberbürgermeister in Frankfurt und wechselt nun als SPD-Minister vom Innenministerium ins Ressort für Arbeit, Soziales, Gesundheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
In dem Ressort, in dem ich jetzt tätig bin, wartet wirklich viel, was die Menschen bewegt und was es zu lösen gilt. Ich glaube, für uns alle ist das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt etwas, was uns zutiefst bewegt. Und ich glaube, uns alle eint auch der Respekt vor den Aufgaben und dass wir die aber auf jeden Fall gemeinsam bewältigen werden.
Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.
Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.
Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.
Amelie Ernst war das über die neuen Ministerinnen und Minister in Brandenburg an ihrem ersten Tag. Immer mehr Vorwürfe in Berlin-Neukölln wegen sexueller Gewalt in einem Jugendclub. Zentral ist gerade die Frage, hätten die mutmaßlichen Gewalttaten angezeigt werden müssen? Unser Reporter Nico Hechter klärt den Fall.
Letzten November soll eine 16-Jährige im Garten des Jugendclubs an der Neuköllner Wutzki-Allee von einem 17-Jährigen vergewaltigt, im Januar von gleich mehreren Jungen nochmal sexuell belästigt worden sein. Eine Anzeige hatten die Jugendamtsmitarbeiter aber nicht gestellt, um das Opfer zu schützen. Die Bezirksjugendstadträtin Sarah Nagel von den Linken hatte das verteidigt. Doch aus der Jugendsenatsverwaltung kommt nun von CDU-Staatssekretär Falko Lieke ein deutlicher Einspruch.
Es gibt zwar keine Rechtsverpflichtung, eine Anzeige zu stellen, in der Konsequenz ist dieser Fall aber derart gravierend, dass es auch ohne Zustimmung des vermeintlichen Opfers eine Anzeige hätte geben müssen, im Zweifel auch gegen Unbekannt, um einen entsprechenden Ermittlungsprozess loszutreten.
Allerdings bleibt Lieke unklar, wie man in der Senatsverwaltung zu dieser rechtlichen Einschätzung kommt. Denn eine Dokumentation des Neuköllner Jugendamtes, warum auf eine Anzeige bis dahin verzichtet wurde, soll erst noch geprüft werden. Sollte sich, so Lieke, der Verdacht auf fehlerhaftes Verhalten erhärten, seien Konsequenzen nötig, auch personelle.
Das ist für mich außer Frage. Das muss im Bezirk liegen und gegebenenfalls auch bei einer Staatsanwaltschaft, die entsprechende Ermittlungen ja auch betreibt.
Auch Neuköllns Jugendstadträtin Nagel hatte in einer ersten Reaktion den Verzicht auf eine Anzeige als Fehler bezeichnet, hatte sich gestern aber doch noch hinter ihre Mitarbeiter im Jugendamt gestellt.
Nachdem dem Jugendamt der Vorwurf der Vergewaltigung bekannt geworden ist, wurden natürlich auch verschiedene Fachkräfte zu Rate gezogen. Also die Kinderschutzkoordination, auch im Fallteam wurde darüber gesprochen, in der kollegialen Beratung und in der Gesamtschaft wurde dann entschieden, erst andere Maßnahmen zu empfehlen, anstatt direkt eine Anzeige zu stellen.
Das Mädchen solle erstmal psychisch stabilisiert werden. Das sei auch übliche Verfahrensweise. Politiker und Experten sehen das aber nicht so klar. Der grünen Bezirksverordnete Thiado Stemmermann sagt, er habe damit Bauchschmerzen, weil ja auch die anderen Jugendlichen im Club geschützt werden müssten. Opferhelferin Christine Burg vom Weißen Ring sagt, sie erlebe außerdem, dass die Verantwortlichen in den Bezirken das unterschiedlich handhaben. Es dürfe auch nicht die Regel sein, dass die Anzeige aufgeschoben werde, um Vergewaltigungsopfer zu schützen.
Weil das nicht stimmt. Weil Opfer wollen auch gesehen und gehört werden. Und natürlich zählt auch der Wille des Opfers, aber dass man das grundsätzlich macht, wäre völlig falsch.
Die Opferschützerin fordert, dass die Regelungen für den Jugendschutz in Jugendclubs nun überprüft werden. Der konkrete Fall wird morgen weiter im Bezirksjugendhilfeausschuss in Neukölln diskutiert.
RBB24-Reporter Nico Hecht war das. Warnstreik am Flughafen BER. Hunderte Flüge sind darum heute ausgefallen. 57.000 Passagiere direkt betroffen. RBB24-Reporterin Oda Tischewski war an diesem Streiktag am Flughafen.
In der Abfertigungshalle laufen deutlich mehr Menschen mit Kameras und Mikrofonen herum als mit Koffern. Einige wenige Versprengte scheint die Nachricht vom Streik nicht erreicht zu haben. Doch an den Gepäckschaltern und Sicherheitskontrollen herrscht gähnende Leere. Durchsagen verhallen ungehört. Ganz anders auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Flughafen. Etwa 250 Streikende in neongelben Warnwesten haben sich hier versammelt. Verdi-Sekretär Holger Rössler wiederholt das Angebot des Arbeitgebers.
Ab Juli 26, 1% mehr. Ab Juli 27, nochmal 1,5% mehr. Und dann nochmal ab Mai 28 nochmal ein stolzes Prozent drauf.
Verdi hingegen fordert 6% mehr Einkommen, mindestens aber 250 Euro pro Monat. Deshalb ist das Angebot des Arbeitgebers für die Streikenden, wie Dorit Lücke, die in der Abteilung Infrastrukturentwicklung und Bau arbeitet, nicht akzeptabel.
Ab Sommer 1% ist nicht mal der Inflationsausgleich. Also die 3,5 beziehen sich eigentlich auf mehrere Jahre.
Doch neben Löhnen und Gehältern geht es auch noch um einen weiteren Punkt. Die Flughafengesellschaft hat den Ausbildungstarifvertrag gekündigt, der unter anderem die Mindestzahl der Ausbildungsplätze regelt. Man sehe darin keinen Mehrwert mehr. Für die neue Generation der Azubis heißt das ab 2027 auch keine unbefristete Anschlussbeschäftigung mehr. Hannes Weishaupt, Jugend- und Auszubildendenvertreter.
Die Ausbildung ist die Zukunft für jedes Unternehmen, für jeden Betrieb. Und wenn man sagt, man kann sich eine Ausbildung nicht mehr leisten, dann finde ich, ist es ein Armutszeugnis.
Und morgen früh sollen dann wieder Flieger starten und landen. Das war Reporterin Oda Tischewski vom BER.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Jana Kalms und Silja Sodke. Wenn es sie nicht gäbe, gäbe es die Tafel in Bad Freienwalde nicht mehr. Kerstin Richter, 61 Jahre alt, hat die Lebensmittelausgabe für sozial Benachteiligte übernommen und deren Aus abgewendet. Vor einem Jahr hat sich die ehemalige Verkäuferin ein Herz gefasst.
Dass da Arbeit drin steckt, das ist mir sozusagen völlig egal. Ich bin stolz drauf, was wir machen. Und für die Leute eben.
Vormittags ist Kerstin Richter im Transporter unterwegs, holt heute von der Wriezener Backstube Spenden in Form von Brot, Brötchen und Kuchen ab, die sie später an die Kundschaft der Tafel verteilen wird. Vor einem Jahr stand die Tafel kurz vor der Insolvenz. Unterstützer und Sponsoren zogen sich zurück. Kerstin Richter übernahm, musste aber erstmal wieder um Vertrauen werben.
Ich bin öfters zu den Läden gegangen und habe nachgefragt, wir sind nicht mehr die alte Besatzung, wir sind die neue Besatzung und haben uns das dann wieder erkämpft mit neuen Verträgen. Mit Kaufland war schwierig, zum Anfang nö. Und dann nach Vierteljahr, dann haben sie gesagt, gut, das läuft, das ist ja auch das Umfeld, jeder spricht ja und hören, dass wir gut sind. Und da haben sie gesagt, komm, ihr kriegt einen Vertrag, ihr kriegt Ware wieder von Kaufland.
Heute ist genug frische Ware da. 5 Tage in der Woche ist Kerstin Richter ehrenamtlich für die Tafel im Einsatz. Die 61-Jährige bekommt selbst Bürgergeld und ihr Engagement ist ihre Art, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Die Lebensmittelspenden kommen aus der gesamten Region. Der Bedarf wächst, seitdem Energie und Lebensmittel teurer geworden sind. Das sieht Kerstin Richter jeden Tag vor ihrer Ladentür.
Hallo alle miteinander. Also ihr müsst noch einen Augenblick warten.
1 Stunde vor Öffnung sitzen hier schon die ersten Kunden. Auch Liane Schulz ist extra besonders rechtzeitig gekommen.
Na, weil ich gewusst habe, das wird heute voll. Dass ich für mein Kleingeld auch ein bisschen was kriege. Wenn ich nach Netto würde so oft hingehen, na, dann wäre ich ja in 2 Wochen schon blank.
Ohne freiwillige Helfer würde die Lebensmittelausgabe nicht laufen.
Ja, mal drücken. Hi.
Moin.
Kerstin kann sich auf 5 Leute verlassen, die für ihren Einsatz eine Aufwandsentschädigung bekommen. Heute sortieren und verteilen Henry Hampe und Annette Meters mit.
Ich bin vor ein paar Jahren Rentner geworden und habe gedacht, du kannst jetzt nicht von jetzt auf gleich zu Hause bleiben. Da fällst du vielleicht in so ein tiefes Loch und das wollte ich nicht.
Damit ich nicht zu Hause alleine vorm Computer rumsitze und versauere und so kann man ein bisschen was zurückgeben und kommt unter die Leute und ja, macht Spaß halt.
Nur wer wirklich bedürftig ist, bekommt bei der Tafel Lebensmittel und kann viel preiswerter einkaufen als im Discounter. Als Bürgergeldempfängerin weiß Kerstin selbst, was es bedeutet, mit wenig klarzukommen. Heute gibt's für 7 Euro einen vollen Beutel Lebensmittel. Für jeden hier eine große Hilfe, das weiß Kerstin Richter.
Wenn die glücklich sind, bin ich auch glücklich. Und ich bin dann zufrieden. So einfach. Man muss es nicht kompliziert machen. Das Leben ist schwer genug.
Deshalb wird Kerstin Richter so gebraucht. Die Lebensmittelausgabe in Bad Freienwalde muss laufen. Sie hilft mehr als 200 Menschen im Monat, besser über die Runden zu kommen.
Es gibt ein wachsendes Problem mit antisemitischen Vorfällen, ausgerechnet an NS-Gedenkstätten. An Orten, die an das schlimmste Menschheitsverbrechen erinnern sollen, immer mehr Störungen, Beschädigungen, Bedrohungen. Das zeigen neue Zahlen der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus RIAS für 2024. RBB24-Inforadio-Reporter Felix Leitmeier hat sich die Daten angeschaut.
2 Plakate mit einem scharfen Gegenstand eingeritzt, 1 komplett von der Wand gerissen und das in der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz, dem Ort, an dem führende Nationalsozialisten 1942 die Vernichtung der europäischen Juden besprachen. Der Sprecher des Hauses, Eike Stegen, erinnert sich.
Als wir das gesehen haben, waren wir insofern schon stärker beunruhigt als sonst, als dass solche Übergriffe auf Gegenstände in der Ausstellung bei uns ganz selten sind. Und da muss sozusagen schon eine gewisse Energie da gewesen sein, sich eben destruktiv zu äußern, die uns beunruhigt.
Zumal das, was auf dem Plakat zu sehen war, damals vor knapp 2 Jahren offenbar gezielt ausgewählt wurde.
Das war ein Plakat, das spezifisch Israel-bezogenen Antisemitismus thematisierte. Und auf diesem Plakat war das Wort Israel zu lesen und es war ein Davidstern abgebildet in Blau.
Und Vandalismus ist nicht die einzige Herausforderung im Haus der Wannsee-Konferenz. Es wurden auch Mitarbeiter bedroht.
Diese Bedrohungen, die wir erfahren haben, fanden vor allem im digitalen Raum statt. Wir haben E-Mails erhalten, wir haben über Buchungssystem Nachrichten erhalten, wo uns Gewalt angedroht worden ist. Das im Übrigen dann ganz schwerpunktmäßig von Leuten, die wir als deutsche Rechtsextreme wahrnehmen müssen.
Tanja Kinzel von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, RIAS, kennt das auch von anderen Orten.
Von Gedenkstätten-Mitarbeitenden werden uns zunehmend antisemitische Vorfälle im Rahmen von Führungen wie Provokationen gemeldet. Das kommt zu Hitlergrüßen auf dem Gelände, Schmierereien in Gästebüchern, aber es kommt auch zu Schmierereien auf der historischen Substanz.
RIAS hat für das Jahr 2024 211 antisemitische Vorfälle in NS-Gedenkstätten dokumentiert. Fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Zahlen für 2025 liegen noch nicht abschließend vor, doch sei die Zahl der Störungen unvermindert hoch. Oft hätten sie einen rechtsextremen Hintergrund. Knapp die Hälfte der Vorfälle sei anti-israelisch motiviert gewesen. Tanja Kinzel wünscht sich unter anderem Schulungen für gefährdete Mitarbeiter.
Hier brauchst du Fortbildungsangebote und Konzepte für die Sicherheit. Und dafür braucht es wiederum Mittel aus der Politik.
Mehr Geld von der Politik fordert auch das Haus der Wannsee-Konferenz. Damit könne es neue Bildungsangebote entwickeln, weil solche aktiv gegen Antisemitismus helfen würden.
RBB 24 Inforadio Reporter Felix Leitmeier war das zu antisemitischen Vorfällen in NS-Gedenkstätten.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD Sounds App. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.